Warum sind die Biber eigentlich ein Problem?
Ja, das fragen wir uns auch, ja. Also es gibt natürlich Einzelfälle, wo der Biber definitiv Probleme macht, weil er die Fähigkeit hat, die Landschaft zu gestalten, in der er lebt. Es sind vor allem seine Grabtätigkeit, seine Stautätigkeiten. Er kann halt mit dem Dammbau über einen Bach drüber, kann er gewisse Fläche von Land einstauen, die bisher nicht unter Wasser waren. Und dadurch können natürlich auch Schäden entstehen, indem der Grundwasserspiegel ansteigt oder überhaupt der Wasserspiegel ansteigt. Also überall dort, wo der Mensch halt sehr nahe ans Wasser gebaut hat, dort sind halt in Einzelfällen Schäden möglich. Nach unserer Übersicht ist das aber die große Ausnahme. In der Regel sind es nur landwirtschaftliche Flächen. Natürlich können auch dort Schäden entstehen, wenn es im größeren Umfang ist. Ja, aber der Großteil der Biberansiedlungen und Bibervorkommen ist eigentlich unproblematisch, was jetzt größere Schäden anbelangt. Ein weiterer Punkt wäre, da fällt Bäume und in der Regel, wenn die Bäume umfallen, irgendwo auf die Wiese, am Bach, entsteht auch kein großer Schaden. Das Holz selber und die Bäume selber, die er fällt, ist Bachgehölz, das man regelmäßig durchforstet und man kann dann den gefällten Baum auch weiter als Brennholz nutzen. Der Biber kommt einem halt da etwas zuvor. Ja. Auch da ist in ganz wenigen Fällen, fällt vielleicht der Baum mal auf eine Stromleitung oder eine Telefonleitung und dann entsteht ein gewisser Schaden.
Und wenn so ein Schaden entsteht, wer kommt dann dafür auf? Wer bezahlt das?
Ja, das ist ein etwas kritischer Punkt. Eigentlich für Schäden, die die Natur, ohne dass der Mensch irgendwo seine Finger mit im Spiel hat, also die Natur anrichtet, ja, muss eigentlich der Betroffene selber dafür aufkommen. Das ist mal so ein Grundgesetz. Also wenn mir die Vögel im Getreidefeld, die Spatzen das Getreide rausfressen aus den Ähren, dann kann ich auch nicht zum Staat kommen und kann sagen, du bist für die Schäden von den Spatzen verantwortlich und so weiter. Da kann man jetzt viele Beispiele bringen. Ne? Allerdings wird von den Naturschutzbehörden inzwischen schon anerkannt, dass man die Leute, die nicht die Mittel haben, in der Regel ja einen größeren Schaden zu begleichen, ja, dass man denen unter die Arme greifen muss. Ja. Also ich bringe jetzt nochmal ein Beispiel. Da gibt es einen Teichbesitzer, wo einen Fischteich hat und der Biber gräbt seine Wohnburg in den Damm. Das ist nämlich auch so ein Fall, wo immer wieder vorkommt. Und jetzt ist der Damm undicht und das Wasser läuft leer und die ganzen Fische muss man abfischen und umsetzen. Oder wenn er keine Alternative hat, muss er sie dann zwangsweise verwerten. Das sind also dann Schäden, die entstehen. Der Teich ist nämlich nutzbar, ja, und da hilft dann der Staat schon, indem er bei den Reparaturarbeiten am Damm den Leuten unter die Arme greift. Ja. Das ist dann immer einzelne Verhandlungssache. Ne. Aber ein Anspruch darauf besteht auf jeden Fall nicht.
Und wie stark nimmt jetzt der Bestand von Bibern zu? Haben Sie da irgendwelche Zahlen im Kopf oder so ungefähr?
Ja, das ist, muss man auf einen bestimmten Raum dann irgendwie fixieren. Es ist so, die Biologie des Bibers hat die Eigenart, er ist extrem territorial, wie die Fachleute sagen. Das heißt, er duldet keine anderen Vorkommen in seinem von ihm in Anspruch genommenen Umfeld. Das heißt, wenn der Biber mal einen gewissen Teil von Bächen und Seen besiedelt hat, dann werden das nicht mehr. Ja. Und wir merken dann lediglich in diesen Gebieten dann quasi eine Zunahme, die er neu besiedelt. Ja. Und da er immer noch im Begriff ist, Baden-Württemberg zu besiedeln, nimmt man ihn als zunehmende Art, vor allem dort war, wo eben das Vordringen stattfindet. Das sehen wir jetzt hier im Bereich vom Kochertal und Bühlertal, wo es erst seit einigen Jahren ist. Da nimmt er noch zu im östlichen Landkreis von Schwäbisch Hall Richtung bayerische Grenze, aber das ist auch in den anderen bayernnahen Gebieten so. Er kam ja von Bayern ursprünglich. Dort ist eigentlich keine große Zunahme mehr festzustellen, weil der Bestand dort weitgehend gesättigt ist. Ja. Also von daher muss man sehr unterscheiden, was, wenn man sagt, er nimmt zu oder er wird zur Plage, was man so hört, ja, das ist natürlich Unsinn. Es ist nicht so wie eine Ratte oder eine Heuschrecke, ja, wo er dann sich unendlich weiter vermehrt, ja, beinahe, sondern irgendwann hat er einen Bestand erreicht, wo es dann nicht mehr groß weitergeht. Ne.
In welcher Region in Baden-Württemberg kommt er jetzt am häufigsten vor?
Ja, das kann man mit Blick auf eine Karte in Baden-Württemberg ganz gut sehen. Er ist im ganzen Donaugebiet verbreitet. Inzwischen, er ist im Ober- und Neckar verbreitet, er ist jetzt hier von Bayern kommen im Nordosten von Baden-Württemberg an Tauberjagdkrocher zu finden. Und er besiedelt jetzt auch langsam den Neckar, er ist auch schon am oberen Neckar. Ja. Und wo es noch ein bisschen hapert, ist in der Rheinschiene, dort findet man noch relativ wenige Biber. Und so im Kern von Baden-Württemberg, also Großraum Stuttgart, da gibt es auch noch Flächen, die biberfrei sind. Ne? Und dann sind natürlich Bereiche, wo es sehr wenige Gewässer gibt, wie die Albhochfläche, da findet man ihn also auch nicht. Und da wird er vermutlich auch zukünftig nur sehr sporadisch vorkommen. Er braucht halt Seen oder Fließgewässer, damit er sich ansiedeln kann.
Man möchte die Biber ja in die Liste der jagbaren Arten aufnehmen. Was halten Sie denn von dieser Idee, Biber zu jagen?
Also das ist eine ganz schlechte Idee. Und zwar hängt das auch mit der Biologie des Bibers zusammen. Ich fange mal andersrum an. Wenn man jetzt einem Jäger sagt, also da ist ein Wildschwein mit ihren Frischlingen, ja, also eine Bache mit ihren Frischlingen. Jetzt geh mal bitte her und schieß die Bache, also die Mutter von den Frischlingen. Ja, dann wird mir jeder Jäger den Vogel zeigen, wird sagen, du spinnst, erstens darf ich das nicht, zweitens will ich das nicht. Ja. Und genau das würde man machen, wenn man einen Biber schießt. Das ist nämlich die Eigenart, dass im Bau des Bibers, von nicht sichtbar natürlich, weil er unterirdisch ist, leben immer zwei Generationen an Jungtieren, die noch von den Eltern betreut und versorgt werden. Und wenn man jetzt einen erwachsenen Biber außerhalb sieht und sagt, ja, den schieße ich jetzt, ja, man kann auch nicht erkennen, ist das ein Männchen oder Weibchen, das sieht man nur, wenn man das Tier untersucht, dann läuft man die Gefahr, dass man eine stillende Mutter sozusagen, wenn man es jetzt mal in menschlichen Worten sagt, quasi wegschießt und die Tiere im Bau dann jämmerlich zugrunde gehen. Oder wenn es die ältere Generation ist und das trifft dann für beide Elterntiere zu, auch dann sind dann die Jungtiere unter einem starken Stress oder können sich womöglich nicht mehr zurechtfinden und gehen dann vielleicht auch irgendwann kaputt, ja. Also das ist fortwährend so, ne? Also es ist nicht so wie bei anderen Arten, die ein paar Monate ihre Jungtiere haben und die Jungtiere werden dann selbstständig und Jungtiere und Eltern trennen sich, sondern der Biber ist eigentlich fortwährend mit der Jungaufzucht beschäftigt, ne? Und darum ist es schon aus Tierschutzgründen eigentlich nicht statthaft, Biber zu schießen, wenn man dann das Leiden der Tiere vermeiden will, dann müsste man im Prinzip die ganze Familie quasi töten. Und das wird von uns natürlich auch abgelehnt. Also man muss sich andere Möglichkeiten überlegen, um den einzelnen Fällen, wo ein Biber mal Probleme macht, um hier eine Lösung zu finden.
Und wie könnten dann solche alternativen Lösungen aussehen, also langfristige Lösungen?
Ja, man muss eigentlich im Prinzip den Biber dann dazu bewegen, dass er ja mit leichtem Zwang, den wir ausüben, abwandert. Ja, dass eben die Stelle, wo er ist, dann einfach zu ungemütlich wird oder nicht mehr gefällt. Ja, das kann man durch verschiedene Maßnahmen machen, indem man den Lebensraum weniger attraktiv gestaltet. Man kann ihn auch weglocken, ja, mit Ablenkungsfütterungen, wo man macht, ja. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man auf den Lebensraum einwirkt. Was man nicht machen darf, ist, dass man den Staudamm, der quasi den Zugang, den unter dem Wasser befindlichen Zugang zu seiner Wohnburg quasi herstellt oder sichert, ja, dass man diesen Staudamm beseitigt, sodass quasi die Wohnburg trocken fällt. Ja. Also das wäre dann auch ein nicht akzeptabler Eingriff, weil da müssten die Biber dann sofort raus und würden die vermutlich ihre Jungtiere verlassen. Ne? Aber man kann ja mit anderen Methoden arbeiten. Also die amtlichen Bibermanager in Baden-Württemberg, die haben da schon ein Repertoire an Ideen, die sie dann im Einzelfall anwenden können.
Ich habe gelesen, dass man sogar noch ein bisschen weiter geht, als nur die Biber wegzulocken, sondern dass man sie auch umsiedeln möchte. Warum vertragen das die Biber nicht so gut?
Ja, die Frage ist, ob sie das mit sich machen lassen. Also ich habe ja schon erwähnt, man muss dann die ganze Biberfamilie erwischen. Das ist nicht einfach. Ja. Man überlegt, das sind dann zwei Würfe Jungtiere im Bau und die Eltern, das können dann zum Beispiel 10 Tiere sein. Da muss man jetzt mal die ganze 10 Tiere erwischen. Ja. Das ist unheimlich schwierig. Und dann müsste man den Biber quasi schon in ein gemachtes Nest setzen. Und auch das zu gestalten, sodass er das auch akzeptiert, das ist also extrem schwierig. Das ist so eine richtige Zwangsumsiedlung dann. Und das geht eigentlich in der Praxis nicht. Was auch noch ein Problem ist, wenn dann der Mensch einen einzelnen Biber umsiedelt in ein von ihm für richtig empfundenes Ersatzbiotop, ja, und der Biber sagt dann dort, nö, das gefällt mir nicht, das gehe ich dann ein paar 100 Meter weiter und suche mir was anderes und er bereitet dann dort wiederum Probleme, dann ist man natürlich schnell den Vorwürfen ausgesetzt, das ist der Biber, den ihr hierher gebracht habt und der macht mir jetzt hier einen Schaden, ihr seid schuld, ja, warum habt ihr den Biber nicht dort gelassen, wo er ist, ne? Und da kommen wir dann ziemlich schnell in eine Problemsituation rein. Dann hat der Mensch eigentlich dieses neue Vorkommen, das eventuell ein Problem macht, verursacht. Ja. Solange der Biber sich seine Lebensräume selber sucht, ist der Mensch eigentlich außen vor.
Jetzt fände ich es schön, wenn wir noch eine andere Seite von dem Biber anschauen. Mhm. Wir haben ja jetzt eher über Nachteile gesprochen. Ja. Welche Vorteile bringt denn so ein Tier?
Ja, eigentlich ist es ein wunderbares Tier. Erstens ist es mal auch für den Mensch, sagen wir mal, eine faszinierende Sache, dem Biber bei seiner Arbeit zuzuschauen oder seine Arbeit zu bestaunen. Man sieht ihn eigentlich nur in der Dämmerung, kann man ihn wahrnehmen. Das ist mal das eine. Das andere ist aber auch, dass er eine unglaubliche Gabe besitzt, Bäche zu gestalten, Fließgewässer zu gestalten. Fließgewässer, die bislang relativ monoton sind, einfacher Graben mit ein paar Büschen dort, ja, den setzt er dann unter Wasser und er macht es so geschickt, dass sich dahinter in der Regel was aufstaut und dann macht er eventuell wieder einen zweiten Damm und der Bach weicht dann oft aus und macht eine neue Bachschlinge und da baut er dann vielleicht auch wieder was und so geht es immer hin und her. Also das Wasser und der Biber, die abwechselnd arbeiten die dann so an der Landschaft und dadurch entstehen eigentlich ganz tolle Biotopflächen, ganz tolle Lebensräume, die man vorher gar nicht hatte. Ja. Es wird auch Wasser zurückgehalten, also es ist eine Hilfe im Hochwasserschutz, dass das Wasser nicht so schnell aus der Fläche rausgeht. Klar, die Bauern sind immer etwas betroffen, denen die umliegenden Wiesen gehören, aber da muss man dann auch mit den Leuten reden. Es ist schon an vielen Stellen Land aufgekauft worden von Kommunen oder vom Land Baden-Württemberg selber, weil man eigentlich das Positive sieht. Ja. Und in der Regel sind auch die Wiesen, die direkt am Bach dort sind und feucht sind, für die Landwirtschaft gar nicht so interessant. Ja. Da hat man schon oft an vielen Stellen eine gute Lösung gefunden. Ja. Und nur ein Beispiel, wir haben in Greizheim haben wir seit einigen Jahren wieder den Storch, ja, und der wird von der Bevölkerung heiß geliebt. Und wenn man schaut, wo der Storch sehr oft hinfliegt, um Frösche und anderes Getier zu fangen, dann sind es genau die Bäche, in denen der Biber lebt und wo es hier stehende Gewässer hat, die der Biber aufgestaut hat. Und so sind plötzlich zwei Tiere miteinander verbunden. Den einen, den liebt man heiß und innig, den Storch, und den anderen, naja, den mag man vielleicht teilweise nicht so, aber man sieht, dass das dann die Natur irgendwie zusammengehört. Ja. Das eine hilft dem anderen und das finden wir auch eine tolle Sache. Also der Biber ist eigentlich unterm Strich für die Natur ein Segen, ja, und wir sollten das versuchen, irgendwie positiv zu sehen und an den Stellen, wo es halt Probleme macht, und das sind wenige, an denen müssen wir halt irgendwie Lösungen finden. Und für uns ist es wichtig, dass der Staat das Land Baden-Württemberg, die Naturschutzverwaltung diesen Weg auch mitgeht, ja, und entsprechende Mittel bereitstellt, damit wir auch diese Problemlösungen finanzieren können. Ja, es fällt auch an Personal, an Bibermanager vom Land, die sich darum kümmern. Ja, das Ganze ist etwas personell ja, unterbelichtet, um das mal so zu sagen. Ja. Und das ist dann auch ein Problem, wenn in den einzelnen Fällen nicht immer gleich geholfen werden kann. Also man braucht Leute, die sich darum kümmern, man braucht Geld, um die Probleme zu lösen, und dann kann man eigentlich viele gute Sachen tun.